gehen heute in der Predigt ein ganzes Stück in die Vergangenheit zurück, nämlich in die Mitte des 9. Jahrhunderts vor Christus. Damals regierte in Syrien ein König namens Ben-Hadad II. Und der wollte mal wieder einen Raubzug in das Nordreich Israel durchführen. Zu dieser Zeit wurde dieses Nordreich von König Joram regiert. So ein Raubzug musste gut geplant werden. König Ben-Hadad rief seine Truppenführer zusammen, Planungen wurden abgehalten und man überlegte sich, wo man so eine Art Basislager einrichten konnte, von dem man aus diese Überfälle organisieren konnte. Und diese Besprechungen und Planungen waren natürlich streng geheim. Nichts durfte nach außen dringen. Der Plan sollte ja schließlich gelingen. Aber irgendwie passierte es, dass die Gegenseite, der König von Israel und seine Truppen, von den Plänen Wind bekamen. Nichts war es mit den Überfällen. Der Feind war gewarnt worden. Nun gut, es konnte mal passieren, dann versuchte man es halt nochmal. Aber siehe da, wieder waren die Israeliten gewarnt worden. Wieder schlugen die feindlichen Pläne fehl. Und das Ganze wiederholte sich mehrmals. Was war da los? Es musste einen Maulwurf, einen Verräter in den syrischen Truppen geben. Anders ließ sich das Ganze nicht erklären. Für Ben-Hadad war die Sache klar. Wieder rief er seine Truppenführer zusammen und befragte sie. Wer auch immer dieser Verräter war, er musste gefunden und unschädlich gemacht werden. Wie sehr mag der König gestaunt haben, als ihm seine Männer erklärten, dass es keinen Verräter in den eigenen Truppen gab, sondern dass jemand von außerhalb die Pläne der Syrer verriet und für dieses Scheitern verantwortlich war. Verantwortlich war ein israelitischer Prophet, Elisa oder auch Elisha genannt, der dem König von Israel alle Pläne der Syrer verriet. Der Prophet Elisa ist schuld. Er meldet dem König von Israel sogar, was du in deinem Schlafzimmer sagst. So wurde es dem König berichtet. Steht genauso in der Bibel. Na wunderbar. Elisa wusste selbst das, was der König in seinen Privaträumen sagte. Somit war kein Geheimnis vor ihm sicher. Aber wie konnte das sein? Woher wusste Elisa das alles? Der Text selber gibt uns keine Antwort, wir können einfach nur spekulieren. Elisa war ein Mann Gottes, ein Prophet. Und Gott hat seinen Propheten immer wieder Dinge geoffenbart oder auch gezeigt, die sie nach menschlichem Ermessen eigentlich gar nicht hätten wissen können. Vielleicht war es hier auch so gewesen. Es ist gut möglich, dass Gott sein Volk einfach vor den Angriffen der Syrer schützen wollte und deshalb diese Anschläge vereitelte. Aber irgendwie kam dann doch heraus, wer der Schuldige für diesen Verrat war. Wahrscheinlich hatte der syrische Geheimdienst ganze Arbeit geleistet. Und nun musste dieser Mann aus dem Weg geräumt werden. Wie gut, dass die Syrer auch wussten, dass der Verräter in der Stadt Dothan sitzt. Und dorthin schickte Ben-Hadad seine Truppen. Was dann geschieht, lesen wir im zweiten Buch der Könige, Kapitel 6, die Verse 14 bis 17. Da schickte er, König Ben-Hadad, ein großes Heer dorthin, verstärkt durch eine Streitwagenabteilung. Die Truppen rückten bei Nacht an und umzingelten die Stadt. Als der Diener Elishas morgens aufstand und vor die Tür trat, sah er die Stadt von Truppen und Streitwagen umstellt. »Was sollen wir jetzt tun?« fragte er Elisha. Der gab ihm zur Antwort, »Lass dir keine Angst einjagen, weil es so viele sind. Auf unserer Seite stehen noch mehr.« Darauf betete Elisha, »Herr, öffne doch meinem Diener die Augen.« Da öffnete der Herr ihm die Augen und er sah. Der ganze Berg, auf dem die Stadt lag, war ringsum Elisha bedeckt mit Pferden und Streitwagen aus Feuer. Ben-Hadad schickt ein großes Heer und dazu noch eine ganze Streitwagenabteilung. Alles nur, um einen einzigen Mann zu fangen. Was für ein Aufwand. Die Syrer scheinen großen Respekt vor diesen Propheten gehabt zu haben. Und das auch zu Recht. Denn Elisa war für den syrischen König kein Unbekannter. Er hatte selbst erst einige Zeit vorher seinen kranken Heerführer Naaman zu ihm geschickt, damit er ihn heile. Und das Wunder war geschehen. Der Mann wurde gesund. Gott hatte ihn durch Elisa geheilt. Auch in Syrien war also bekannt, dass hinter diesem Propheten ein großer Gott steht, der unglaubliche Dinge geschehen lassen kann. Etwas Vorsicht war sicherlich geboten. Also lieber einmal ein paar Männer mehr nach Dothan geschickt. Dabei war Dothan keine Stadt in dem Sinne, wie wir das heute verstehen. Man nannte damals Stadt im Prinzip jede größere Siedlung, die von einer Mauer umgeben war. Es hätte also nicht unbedingt ein großes Heer zur Umzingelung gebraucht. Aber das macht natürlich Eindruck. Und wie sehr sehen wir an der Reaktion des Dieners von Elisa. Der steht frühmorgens nichtsahnend auf, geht vor die Tür und sieht sich einer Übermacht von Truppen gegenüber. Er wird wie erstarrt gewesen sein. Ratlos und hilflos steht er da, angesichts der scheinbaren Übermacht der Feinde. Was sollen wir jetzt tun? Fragt er seinen Herrn. Den scheint diese Bedrohung vor seiner Haustür gar nicht aus der Ruhe zu bringen. Er verfällt nicht in Aktionismus. Seine Antwort zeugt von einer tiefen inneren Ruhe, die nicht von dieser Welt ist. Elisa weiß, dass er nicht alleine ist. Er hat einen anderen Blick auf seine Umgebung als andere Menschen. Er sieht tiefer. Er sieht eine geistliche Wirklichkeit, die uns Menschen normalerweise verschlossen ist. Er kann diese schützende, unsichtbare Macht Gottes sehen, die sie vielmehr dieser bedrohlichen, sichtbaren, menschlichen Macht gegenüberzusetzen hat. Die Antwort, die er seinem Diener gibt, finde ich in der Elberfelder Übersetzung viel eindringlicher und intensiver formuliert als jetzt hier in der Übertragung von der Guten Nachricht Bibel. In der Elberfelder Übersetzung heißt es: Fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Fürchte dich nicht. Ist das wirklich alles, was Elisa zu sagen hat? Wie soll man sich denn nicht fürchten, wenn das, was man morgens nach dem Aufstehen als allererstes sieht, ein ganzes Heer feindlicher Truppen ist? Wie würde es uns gehen, wenn wir morgen aufstehen würden und ein Panzer stände vor unserer Haustür und daneben noch eine ganze Kompanie von schwer bewaffneten Soldaten? Die wenigsten von uns würden ruhig bleiben. Auch wir würden wahrscheinlich erst mal überlegen, was wir denn jetzt tun sollten. Was mag Elisas Diener sich bei der Antwort seines Herrn gedacht haben? Hat er sich gefragt, ob Elisa noch so ganz richtig im Kopf ist? Hier stehen er und sein Herr, also ganze zwei Personen. Und da drüben steht ein ganzes Heer mit einer Abteilung von Streitwagen, um sie gefangen zu nehmen. Wie kann Elisa so ruhig bleiben? Warum fürchtet er sich nicht? Was steckt denn dahinter? Dahinter stecken Gott und seine Wirklichkeit. Elisa sieht Gottes Realität, denn er ist ein Mann Gottes. Er hat sich ihm voll und ganz anvertraut. Er hat sein Leben an ihm festgemacht. Und Gott hat ihm diese Gabe geschenkt, hinter den Vorhang zu sehen, der uns von der unsichtbaren himmlischen Welt trennt. Gottes Welt war also für Elisa wahr und echt. Er konnte sie wahrnehmen. Und auf die Fürbitte Elisas hin schenkt Gott das auch dem Diener. Er bekommt einen anderen Blick. Jemand hat dieses andere Sehen einmal damit verglichen, wie das wäre, wenn wir nachts auf einer dunklen Waldlichtung sind und ein Nachtsichtgerät aufsetzen. Wenn wir normalerweise nachts unterwegs sind, im Wald auf einer Lichtung stehen würden, sehen wir nicht sehr viel. Vielleicht noch so schemenhaft, aber meistens sehen wir eher nichts. Aber wenn wir so ein Nachtsichtgerät aufsetzen, dann können wir auf einmal sehen, wie lebendig es im Wald ist. Wir können die Tiere der Nacht sehen, die vorher ja auch schon da war, aber die haben wir nicht gesehen. Wir waren blind dafür. Und so ergeht es dem Diener Elisas. Auf einmal kann er feurige Wagen sehen und Pferde, Gottes eigene Armee. Denn Feuer ist ein Merkmal für Gottes Gegenwart. Denken wir an die Begegnung von Mose in der Wüste mit dem brennenden Dornbusch oder wie an Pfingsten die Feuerzungen auf die Menschen herabkamen. Gott selber hat seine Truppen mobilisiert, um Elisa und seinen Diener vor den Feinden zu beschützen. Die hätten im Kampf keine Chance gehabt. Aber es kam überhaupt nicht zum Kampf. Die ganze Sache nahm einen guten und ungewöhnlichen Ausgang, den ihr daheim gerne mal nachlesen könnt. Die Syrer verzichteten nach dieser Erfahrung erst einmal für einige Zeit auf weitere Beutezüge nach Israel. Diese Demonstration der Macht Gottes, der so ganz anders gelagerten Macht Israels durch seinen Gott, hatte einen gewaltigen Eindruck bei den Feinden gemacht. Sie waren geschlagen. Wenn es doch immer so einfach wäre. Wenn wir doch auch in jeder bedrängenden Situation, in jeder Not und Unsicherheit so ein feuriges Heer um uns sehen würden, das uns beschützt, das uns die Angst nimmt, die Feinde in die Flucht schlägt und uns wieder ruhig schlafen lässt. Das uns auch ermutigt, die nächsten Schritte zu tun und uns das Gefühl gibt, dass wir nicht alleine sind. Erfahrungen in unserem persönlichen Leben oder auch ein Blick in die Kirchengeschichte zeigen uns aber, dass es doch oft ganz anders kommt, als wir es uns wünschen. Auch als Kinder Gottes erleben wir immer wieder Situationen, in denen wir uns von Gott doch irgendwie verlassen fühlen. Situationen, in denen wir auch oft so mit einem Tunnelblick leben und nur noch diese bedrückende Wirklichkeit um uns herum wahrnehmen. Meistens fangen wir dann natürlich an zu überlegen, was wir selber tun könnten, um unsere Lage zu verbessern, um Schwierigkeiten zu überwinden. Wir suchen vielleicht Rat bei anderen Menschen, was ja nicht immer verkehrt ist. Manche befragen auch das Internet, denn da gibt es ja Foren für scheinbar alle Fragen des Lebens. Aber manche Tipps, die man dort bekommt, sollte man vielleicht doch mit großer Vorsicht genießen. Aber wir Menschen sind einfach so gestrickt. Wir wollen meistens erst einmal schauen, dass wir selber klarkommen. Auch der Diener Elisas fragt ja, was sollen wir jetzt tun? Sein erster Gedanke ging in die Richtung, selber aktiv zu werden. Er brauchte die Ruhe und die Gelassenheit eines Mannes Gottes und einen Blick hinter die Kulissen der eigenen Welt, um wieder klar sehen zu können. Er brauchte jemanden, der ihm diese wohlbekannte Beschwichtigungsformel zuspricht. Fürchte dich nicht. Wie oft lesen wir sie in der Bibel? Fürchte dich nicht. Jesus selber hat seine Jünger immer wieder so angesprochen. Hab keine Angst, fürchte dich nicht. Das, was du gerade siehst, ist nur die eine Seite der Medaille. Es gibt mehr, als unser natürliches Auge sehen kann, als unsere Sinne wahrnehmen. Aber wir sind leider so oft blind dafür. Unsere Probleme, die Widrigkeiten in der Welt, Schwierigkeiten in der eigenen Familie, auf der Arbeit oder auch in der Gemeinde rauben uns oft das Bewusstsein für diese andere Realität, hinter der Gott steht. Dabei wissen wir es ja eigentlich. Gott ist da. Jesus hat uns versprochen, dass er uns nie alleine lassen wird, dass er immer für uns da ist und immer ansprechbar ist. Er stellt uns seine Kraft und seine Hilfe zur Verfügung. Er hilft uns, die großen und kleinen Kämpfe unseres Lebens zu bewältigen. Und manchmal schickt er sogar direkt himmlische Unterstützung. Solche Fälle sind selten, aber sie sind sehr beeindruckend. Ich habe vor einiger Zeit in einer Missionszeitschrift den Bericht von einem Mann aus einem südamerikanischen Land gelesen. Er war schon als junger Mensch in kriminelle Kreise geraten und in Drogengeschäfte verwickelt worden. Auf der internen Karriereleiter seiner Bande stieg er immer weiter nach oben auf. Aber irgendwann begegnete er Jesus und von da ab nahm sein Leben einen ganz anderen Verlauf. Er erlebte eine Kehrtwende in seinem Leben, er trennte sich von seinen bisherigen Kontakten und ließ sich zum Pastor ausbilden. und dann leitete er eine kleine Kirchengemeinde in einer kleineren Stadt. Seinen ehemaligen Freunden gefiel dieser Wandel natürlich nicht. Sie wussten, dass dieser Pastor im Prinzip für sie gefährlich war, weil er ja wusste, was Drogen bewirken können. Und er versuchte alles, die jungen Leute davon abzubringen, überhaupt mit Drogen in Kontakt zu kommen. Und es kam, wie es kommen musste. Er wurde bedroht, er wurde verfolgt. Die Kriminellen sagten ihm irgendwann: Wir werden eure Kirche niederbrennen. Aber trotzdem ließ der Pastor sich nicht einschüchtern. Er machte weiter wie bisher. Und obwohl er immer wieder ein verdächtiges Auto vor seiner Kirche sah, geschah nichts. Eines Tages kam einer der Verfolger zu ihm in sein Büro und sagte: Wir haben jetzt mehrmals versucht, eure Kirche niederzubrennen. Aber immer, wenn wir das versucht haben, tauchten auf einmal fremde Männer mit fremdartigen Waffen auf. Sie haben uns Angst gemacht und wir werden euch von jetzt ab in Ruhe lassen. Fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Hier hat Gott tatsächlich ein himmlisches Heer geschickt, einige wehrhafte Engel. Es gibt diese für uns normalerweise unsichtbare Welt. Es gibt solche Ereignisse, die für unseren Verstand eine wirkliche Herausforderung sind. Viele Menschen tun das als Hirngespinste ab, weil wir einfach so auf Beweisbarkeit und Rationalität geeicht sind. Unsere Lebenserfahrungen werden hier gesprengt. Der Glaube ist gefordert. Ja, wie gesagt, solche Ereignisse sind nicht die Regel und die wenigsten von uns werden in ihrem Leben so etwas erfahren. Aber Gott hat viele Möglichkeiten, uns zu helfen. Wie, wann und durch wen er es tut, das dürfen wir ihm überlassen. Aber wir dürfen uns darauf verlassen, dass er uns hilft, dass er im Hintergrund die Fäden in der Hand hält und uns immer beisteht. Auch wenn wir die Hilfe nicht direkt sehen, wenn unsere Gefühle uns etwas ganz anderes sagen, wenn wir uns wie im dunklen Tunnel fühlen, Gott und seine Unterstützung sind da. Sich darauf einzulassen, erfordert Mut und Vertrauen. Und manchmal auch einen Menschen, der uns daran erinnert, dass Gottes Realität für uns zur Verfügung steht. Er hat den Mächten dieser Welt, die uns bedrängen und bedrohen und einschüchtern wollen, viel mehr entgegenzusetzen, als wir uns vorstellen können. Und er lässt uns mit ihnen nie alleine. Das ist die geistliche Wahrheit, die wir aus dieser Geschichte von Elisa und seinem Diener mitnehmen können, die wir auch auf unser ganzes Leben und alle Lebensbereiche übertragen dürfen, die aber trotzdem auch als Herausforderung uns gegenübersteht. Denn Gott wird uns nicht vor allen Kämpfen und Schwierigkeiten bewahren. Seine Gegenwart bedeutet nicht, dass immer alles rund läuft in unserem Leben, dass wir nur auf Rosen gebettet sind oder zumindest wenigstens auf Gänseblümchen. Manches mutet er uns zu, weil wir daran wachsen und reifen können, weil unser Charakter und auch unser Gottvertrauen dadurch geformt und verändert werden. Meistens können wir das erst im Rückblick verstehen. Mitten in den Schwierigkeiten fühlt sich das alles oft ganz anders an und wir würden auf einiges sicherlich gerne verzichten. Und für manche Erfahrungen gibt es auch keine Erklärung. Da bleibt die Frage nach dem Warum einfach auch im Raum stehen. Unsere Fragen und Zweifel deswegen dürfen wir aber auch zu Gott bringen, denn dort sind sie am besten aufgehoben. Gottvertrauen können wir nicht kaufen und wir können es uns auch nicht einreden. Es wächst, wie in jeder anderen Beziehung auch, wenn wir uns auf Gott einlassen, wenn wir ihm die Chance geben, in unser Leben zu kommen, da hineinzureden, es auch zu verändern. Vielleicht erst ganz langsam, Schritt für Schritt und Woche für Woche. Er selber wünscht es sich sehr. Er möchte die Nummer eins in unserem Leben sein. Er möchte der sein, den wir zuerst fragen, bevor wir losrennen und versuchen, unsere Probleme selber zu lösen. Also nicht zuerst fragen, was sollen wir tun, sondern zuerst beten. Gott bitten, uns die Augen zu öffnen für seine Realität, für seine Macht und Herrlichkeit mitten im Chaos dieser Welt. Dann werden wir erleben, dass er auch uns zuspricht. Fürchte dich nicht. Ich kümmere mich um alles. Ich bin der Herr dieser Welt, auch deiner Welt. Und ich kann mehr tun, als du dir jemals ausdenken kannst. Meine Kraft hat kein Ende. Meine Möglichkeiten sind unbegrenzt. Deine schon. Deshalb vertraue dich mir an und erwarte alles von mir. Das bedeutet nicht, dass wir Schwierigkeiten und Probleme kleinreden sollen. Es gibt sie. Sie sind da und jeder von uns erlebt immer wieder irgendwelche. Aber wir dürfen uns bewusst machen, dass wir dem allen nicht alleine gegenüberstehen. Gott geht mit und wir können ihn um seine Kraft und den Mut bitten, diese Situationen zu meistern. Wir dürfen ihn auch um sein ganz konkretes Eingreifen bitten, um eine Lösung für jede Lage. Und ich bin überzeugt, dass wir dann im Rückblick sagen können, da kann man nur staunen über Gott und über die Wunder, die er tut. Einfach nur staunen. So hat es Hella Heinzmann in einem Lied formuliert. Das kann man auf YouTube finden, da gibt es das noch. Und ich habe den Text heute nochmal mitgebracht. Da sagt sie, wie viele schöne Stunden hat mir Gott bis jetzt geschenkt? Wie viele gute Jahre, wie viel Liebe? Wie viel Hilfe konnte ich in kleinen Dingen sehen? Wüsste nicht, wo ich alleine bliebe. Da kann man nur staunen über Gott und über die Wunder, die er tut. Einfach nur staunen. Wie viele Engel wurden wohl für mich schon losgeschickt? Wie viel Druck hat Gott von mir genommen? Wie viel Trost fand ich bei ihm in Zeiten schwerer Not? Wie viel Zuspruch habe ich bekommen? Da kann man nur staunen über Gott und über die Wunder, die er tut. Einfach nur staunen. Wie oft habe ich gezweifelt, wie oft hinterfragt, wie oft fast den Glauben aufgegeben. Wie oft wurde ich beschämt und wie oft überrascht. Gott ist gut und ihm gehört mein Leben. Amen.